Also auch im eigenen Garten, wenn ihr viele Strukturen schafft und Nahrung anbietet, dann habt ihr da vielleicht auch denselben Fall, dass Meisen ihre Sachen verstecken und dann durch ein größeres Gehirn alles wiederfinden. Oder das meiste.
Krasser Fakt.
Cool, nicht schlecht.
Toll, die Natur.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Reingezwitschert, dem Vogelpodcast des NABUs. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder vielleicht neu zu uns gefunden habt. Ich bin Martin und mir gegenüber im Studio sitzt der liebe Fabian.
Hallo zusammen. Wir freuen uns, wieder mit euch hier zu sein. Und wir starten mal direkt ins Thema. Heute machen wir ein schönes Frühlingsthema. Und wir sind auch nicht alleine, sondern haben hier noch eine Gästin da. Und wir begrüßen schon mal Melanie Konrad hier bei uns. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, heute geht es um den Frühling, um den Garten. Was können wir im Garten machen? Wie können wir unseren Garten vogelfreundlicher gestalten? Und da ist Melanie unsere Expertin im Haus beim NABU und wird später noch ein paar Tipps geben, was man im Garten alles anders machen könnte.
Aber wie gewohnt, bevor wir mit der zuhörenden Frage anfangen, fällt mir gerade ein, Martin, unser unnötiger Vogelfakt.
47.
Folge 47. Oh Gott, Martin, wir laufen auf die 50 zu.
Ich habe mir auch einen rausgesucht, aber ich habe festgestellt, das ist mir zu kompliziert.
Ja, das ist ein Stück Arbeit. Okay, also es gibt einen unnötigen Vogelfakt zur Zahl 47. Die Spannweite des Wellenläufers. Ein Albatros-Verwandter, aber der ist nicht viel größer als eine Mehlschwalbe tatsächlich. Also gehört auch zu diesen Röhrennasen, die auch Wasser filtern können und das Salz ausfiltern können. Extrem verrückte Artengruppe. Und gelegentlich sogar nach Stürmen in Deutschland zu sehen sind. Dann an der deutschen Nordseeküste, dann treffen sich da die Sea-Watcher und gucken mit ihren Spektiven, also ich mache das auch sehr gerne, und warten auf diesen kleinen seltenen Albatros-Verwandten. Der Wellenläufer, 47 Zentimeter, seine kleine Spannweite.
Schöner Fakt. Dann kommen wir doch mal zur zuhörenden Frage.
Zur zuhörenden Frage.
Die kam über Spotify rein, diesmal von Sarah, und zwar zum Thema Amselgesang. Fabian, magst du vorlesen?
Mit Vergnügen. Hallo ihr beiden, vielen Dank für euren Podcast. Ich bin Fan seit der ersten Folge. Folgende Frage hätte ich einmal an euch. Mir sind in den letzten Wochen mehrfach Amseln aufgefallen, die ganz leise vor sich hinsingen. So, als würden sie sich einsingen oder leise üben. Wisst ihr, was ich meine? Und könnt ihr erklären, was dahinter steckt? Martin.
Ja, also ich finde das ganz interessant. Ich habe das so selber noch nicht erlebt, aber aus der Literatur kenne ich, dass Amseln ja ganz verschiedene Gesänge auch haben. Also zum einen natürlich den Revier- und den Balzgesang, den wir alle so lieben, der jetzt gerade, glaube ich, so langsam auf seine Hochzeit auch hindriftet. Und ja, meistens sitzen Amseln dann exponiert und tragen also dieses Lied vor. Aber es gibt auch leise Balzgesänge tatsächlich oder sogar Rivalengesänge. Aber ganz oft steht dieser leise Gesang mit der Stimmbildung oder mit der Stimmentwicklung der Amseln oder der Vögel im Allgemeinen in Verbindung. Also richtig vermutet, Sarah, es geht da irgendwie um das Üben. Und das nennt man auch halblauten Jugendgesang.
So ein bisschen gedrosselter Gesang.
Gedrosselt, genau.
Das könnte auch, also auch ein Grund könnte sein, dass es ein Weibchen ist. Also auch Weibchen, man findet immer mehr raus, dass nicht nur die Männchen singen, wie man immer dachte, sondern auch die Weibchen. Bei Rotkehlchen ist das ziemlich populär geworden. Aber es findet sich auch bei es kommen immer mehr Vögel dazu, wo man das dann eben rausfindet. Es ist eben bei Arten schwierig, wo Männchen und Weibchen gleich aussehen. Aber bei der Amsel hat man es auch festgestellt, dass Amselweibchen so langsam und etwas leise, wie gesagt, etwas gedrosselt singen. Ja.
Und vielleicht noch ganz kurz zum Hintergrund. Es gibt, also bei den Vögeln gibt es zwei Art und Weisen, wie sie Gesänge von sich bringen sozusagen. Also zum einen ist das natürlich genetisch fixiert.
Gentechnisch fixiert,
ja. Genau. Also genetisch, dass das sozusagen angeboren ist, das weiß man aus Versuchen. Und zum anderen gibt es Vögel oder Vogelgruppen, die das Ganze noch modulieren, also die das Ganze noch erlernen und anpassen. Ja, und die Amsel gehört zur letzten Gruppe. Also sie hat zwar ein Repertoire, was ihr genetisch vererbt wurde, aber sie lernt das von dem Gesang und den Lauten der Artgenossen. Deswegen ist es also ganz wichtig, dass sie das im sozialen Kontext hört. Und ja, dann lernt sie das für sich selber und da singt sie dann leise vor sich hin. Und das könnte also das sein, was du gehört hast, Sarah.
Und ein Fakt möchte ich noch bringen, weil das ist zu faszinierend. Wir haben das auch schon mal in einer reingezüchteten Episode erzählt. Dass die Amseln das lernen, zeigt sich auch an einem Beispiel, was in Kiel beobachtet wurde. Und bei mir in Münster, da wo ich wohne, werden das immer mehr Amseln, die E-Scooter-Geräusche nachmachen. Also die lernen das und bauen das in ihren Gesang ein. Und das ist ziemlich faszinierend. Ich habe denen, also sie fangen auch wieder an damit. Es werden jedes Jahr mehr und das ist hier jetzt ein offizieller Meldeaufruf. Wenn ihr Amseln hört, die offensichtlich so ein E-Scooter-Geräusch, ich werde auch gleich mal ein Beispiel vorspielen, in ihren Gesang einbauen, dann schreibt uns doch unter vogelpodcast@nabu.de. Ich würde mal gerne wissen, wie sehr sich so gerade das verbreitet. Und ich glaube, es ist eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Und jetzt spiele ich das mal ab. Ja, ich glaube, es sind die Bolt-Geräusche von der Marke.
Hast du das schon mal gehört, Melanie?
Nee, das ist ja
ich auch nicht. Cool.
Wir haben davon auch schon berichtet. Die haben auch mal angeschrieben, ob denen das bewusst ist. Und die haben gesagt, nee, es ist natürlich keine Marketing-Sache, sondern das ist so passiert. Aber die fanden es ganz nett von der Firma. Okay, jetzt kommen wir aber zu den Nachrichten aus der Vogelwelt.
Die Vogelnews.
Martin, was hast du uns mitgebracht? Ich lese hier die Überschrift Occupy Vogelnest. Kaiseradler ziehen Mäusebussard groß.
Ja, ich habe Titel habe ich geklaut. Der kam, glaube ich, von BirdLife Austria, also Österreich. Und da geht es um eine ganz besondere Gegebenheit. Die News stammt vom Februar 2025. Die Beobachtung wurde aber schon im Jahre 2023 gemacht. Und da wurde nämlich beobachtet, wie ein Kaiseradlerpaar ein Mäusebussardpaar aus ihrem Nest, aus ihrem Horst vertrieben hat. Das Spannende an der Sache war, die Mäusebussarde hatten schon ein Junges und zwar war das schon 2 Wochen alt. Und das Kaiseradlerpaar hat diesen Horst samt Küken übernommen einfach und dann angefangen, dieses Küken zu füttern. Also dieses Küken tatsächlich großzuziehen. Das haben sie geschafft bis zum Flüggewerden. Das ist dann also auch aus dem Nest geflogen, kam dann immer wieder auch zurück, um weiter gefüttert zu werden von den Eltern, von den Adoptiveltern sozusagen.
Das ist verrückt.
Und das war eine kleine Sensation. Also die Expertinnen sind sich auch immer noch nicht ganz sicher, wie es dazu gekommen sein konnte. Interessanterweise gab es noch einen ähnlichen Fall, auch in 2023, wo es keine Küken betraf, sondern ein Nest mit Eiern, die dann noch zu Ende gebrütet wurden, also ausgebrütet wurden.
Und sie haben dann selbst nicht gebrütet, sondern das Mäusebussard Küken
richtig,
und die Eier übernommen.
Genau. Genau, und das ist auch eine Theorie dahinter oder eine Hypothese, dass es vielleicht damit zu tun haben könnte, dass das unerfahrene Paare waren, die vielleicht selber erfolglos eine Brut angefangen haben, aber eben nicht zu Ende gebracht haben. Und das ist also eine ganz interessante Beobachtung. Vielleicht noch ein paar kurze Facts zum Kaiseradler. Ja. Der ist ja dem Steinadler etwas ähnlich, ist auch nahe verwandt, aber man kann ihn doch ganz gut unterscheiden, anhand der weißen Schulterflecken zum Beispiel. Und das ist ein, glaube ich, reiner Steppenbewohner. Also der kommt eher so in Zentralasien vor. Und in Österreich, Ungarn, Slowakei hat er so seine westliche Verbreitung in Europa oder überhaupt weltweit.
Gibt aber auch einen in Deutschland tatsächlich.
Ja, tatsächlich? Ja. Wo denn?
Das ist irgendwie, ist das MacPom oder ist das?
Oh, Bambu? Wow.
Ich glaube MacPom.
Okay.
Spannend dazu noch, also eine wirklich verrückte Geschichte. Ich kenne das von Seeadlern. Da gibt es ein ziemlich großes Projekt in Ostdeutschland, wo die seit vielen Jahren die Adlernäste kontrollieren und dabei werden die Jungen beringt. Aber man erhält bei der Gelegenheit auch einen extrem spannenden Einblick in die Nahrungskomposition der Adler. Und bei den Fischadlern ist es fast ausschließlich Fisch, was da so kadavermäßig rumliegt und Knochen und Teile und so. Aber bei den Seeadlern ist das eine ganz bunte Mischung. Also die haben Fotos da auch gezeigt in dem Artikel. Da sind kleine Frischlinge drin, also kleine Wildschweine, Rehkitze, Fische, vor allem Hechte. Also ein besonderer Fokus auf Hechte bei den Seeadlern. Und auch Mäusebussardjungen. Also wie bei den Kaiseradlern auch, finden sich da immer mehr Mäusebussarde, leider meistens tot, also eben als Nahrung. Also die räumen diese Nester ab und verfüttern das. Aber gelegentlich findet sich auch ein lebendes Mäusebussardküken, was dann aber irgendwann verfüttert wird. Also ziemlich makabre
Nahrungsvorrat. Ja.
Aber es hat auch vor ein paar Jahren mal ein Mäusebussard dann auch geschafft, Flügge zu werden. Der hat sich dann immer von den Resten ernährt, wurde anscheinend verschont. Und ja, also unglaublich, wenn die Seeadler da bewusst lebende Nahrungsdepots, das finde ich schon verrückt, dass das gemacht wird. Aber gut, genug von den Adlern. Wir bleiben aber bei den Fleischfressern. Ich sehe hier nämlich noch eine Schlagzeile, Martin, und da wollte ich dich loben für diese Schlagzeile. Die hast du sehr gut ausgedacht. Orange is the new white. Federbekenntnis einer Schneeäule.
Ja,
steckt dahinter.
Also da geht es um eine Nachricht, die, glaube ich, vornehmlich über Social Media lief. Also ich habe bis heute zumindest keine deutsche Schlagzeile oder Nachricht dazu gefunden. Es geht um eine Schneeeule, nämlich in den USA, die in Michigan gesehen wurde. Und die sind ja normalerweise weiß, Schneeeulen. Also Männchen und Weibchen sind etwas unterschiedlich, stark weiß gefärbt.
Kurzer Einschub dazu, bei Harry Potter, Hedwig, was als Weibchen dargestellt wird, ist eigentlich ein Männchen.
Hat ein bisschen mehr...
Genau, die Männchen sind weißer als die Weibchen. Die Weibchen haben so ein bisschen mehr dunkle Querlinien. Okay, jetzt weiter.
Genau, Michigan, vielleicht um das kurz zu lokalisieren, liegt in den USA an der kanadischen Grenze zwischen den großen Seen, also relativ weit nördlich. Und da haben mehrere Leute eine Schneeeule fotografiert, die orangene Federn hatte. Also nicht ausschließlich, aber zum größten Teil. Und oft wurde die Vermutung erst einmal geäußert, dass das vielleicht Farbe sein könnte. Vielleicht aus Phosphorrückständen, die zum Beispiel für Waldbrände eingesetzt werden, um sie zu löschen. Oder was war noch? Enteisungsmittel. Also mir war nicht klar, dass das gefärbt ist anscheinend.
Hey, orange?
Orange, ja. Also vielleicht waren das auch einfach nur Hypothesen, die da rausgeworfen wurden. Aber tatsächlich hat sich dann ein Professor der Michigan State University dazu geäußert. Und er geht davon aus, dass es tatsächlich eine genetische Mutation sein könnte. Und zwar, dieser Professor ist Experte auf dem Feld der Farbgebung bei Vögeln. Und er geht davon aus, dass ein Gen oder mehrere Gene durch Umweltstressfaktoren aktiviert wurden, die dann dazu geführt haben, dass das eigentlich sonst unterdrückte Orange in diesen Federn hervorkam. Ja, fand ich ganz interessant. Ist natürlich ein Überlebensnachteil eventuell für diese Vogel.
Ich meine, sie ist weiß Individuum. Und dann leuchtet sie auf einmal. Sieht aus, als wäre die in so einen orangenen Textmarker gefallen. Also wirklich, wenn ihr das mal nachguckt, Schneeeule orange, dann werdet ihr es sehen. Sind auch viele FotografInnen extra dafür angereist, um die zu fotografieren, weil die echt verrückt aussieht.
Ja.
Okay, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann guckt doch bei unseren Shownotes vorbei.
Thema der Woche.
Und das leiten wir diesem schönen Gesang ein. Achtet auf das Knirschen.
Das ist der Vogel des Jahres 2025. Der Hausrotschwanz, ein recht verbreiteter Vogel bei uns in den Siedlungen, kommt auch in die Gärten und darum soll es ja heute gehen. Melanie, an der Stelle nochmal hallo und herzlich willkommen im Studio. Schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich an der Stelle nochmal kurz vor, wer du bist und was du beim NABU machst.
Ja, ich bin Melanie Konrad und ich bin Gartenreferentin beim NABU. Und wir geben ganz viele Tipps, wie man mehr Natur in den Garten bringen kann. Denn wir merken, dass das sehr wichtig ist. Und das erzähle ich auch gleich, warum.
Und wir wissen auch, dass euch dieses Thema besonders am Herzen liegt, uns natürlich auch. Da kann man nämlich sehr viel machen. Und ja, kurzen Überblick. Wir haben schon mal eine Folge gemacht zu Gartenvögeln.
Die vierte,
ne? Genau. Und da ging es vor allem um einen Überblick über das naturnahe Gärtnern, das Vogelfüttern, Katzen, heimische Pflanzen. Und wir wollen heute mal ein bisschen mehr ins Detail gehen und den Fokus auf Pflanzen legen, würde ich mal sagen.
Ja.
Und ich habe mir ein kleines Spiel ausgedacht, und zwar nennt sich das Fake oder Fakt. Und ich möchte euch ein bisschen animieren, mal zu überlegen, ob das, was ich jetzt gleich vorlese, echt sein könnte oder vielleicht doch ausgedacht.
Ich liebe Spiele. Martin, ich bin gespannt.
Also, mein erster Fake oder Fakt. Amseln nutzen gern Torf aus Garten- und Blumenerden, um ihre Nester damit zu bauen. Vielleicht lasse ich erstmal Melanie.
Also ich weiß, dass Amseln gerne nach Regenwürmern suchen im Rasen. Aber Torf, das kann ich mir nicht vorstellen. Erde vielleicht, um ihre Nestern auszukleiden. Aber ich würde sagen, das ist ein Fake.
Ich würde Melanie auf jeden Fall mit dem letzten Punkt genau richtig. Also sie machen ja so ein Napfnest, wo sie dann so feuchte Erde zu so einer wirklich, also sieht auch dann wie eine halbe Kokosnuss, wenn man so da reinguckt. Aber ich glaube, also da nehmen sie feuchte Erde, aber nicht unbedingt speziell Torf.
Also ihr habt im Grunde beide recht. Amseln nehmen tatsächlich feuchte Erde, Lehm und so weiter. Ich habe aus eigener Erfahrung, kann ich auch sagen, dass sie auch Torf benutzen.
Okay, weil das so schön Wasser zieht. Und
genau. Ja, okay. Und das ist vielleicht in der Natur nochmal ein bisschen was anderes, weil Torf normalerweise im Lebensraum der Amsel ja gar nicht vorkommt. Aber ja, wir wollen auch mal ein bisschen über das Thema Torf reden. Ja, Torf ist ja ein weit verbreitetes Utensil, würde ich fast sagen. Also ein weit verbreiteter Bestandteil in der Garten- und Balkonszene. Aber warum ist das eher kritisch zu betrachten, Melanie?
Grundsätzlich ist erstmal Torf ein ganz wichtiger Bestandteil gewesen und immer noch, zum Beispiel im Erwerbsgartenbau. Da ist es schwierig zu ersetzen, weil der so gute Eigenschaften hat. Also Torf grundsätzlich hat super Eigenschaften in der Blumenerde, deswegen wird er auch verwendet. Und zwar ist der nährstoffarm, weil er ja aus Hochmooren stammt meistens. Und die sind nährstoffarm, das heißt, man kann gut Nährstoffe anpassen, wenn man, also für verschiedene Kulturen. der kann super Nährstoffe und Wasser speichern und der hat eine gute Konsistenz. Das heißt, man kann ihn super als Mischmittel für Erdenmischungen zusetzen. Das große Problem bei Torf ist allerdings, der muss abgebaut werden und der wird in Mooren abgebaut. Und Moore werden dadurch zerstört. Einmal als Lebensraum, und Moore sind ja ganz spezielle Lebensräume, hochspezialisierte Tiere und Pflanzen leben da, die sonst nicht vorkommen würden. Das ist einmal ein Riesenproblem. Und das andere Problem ist, dass durch den Abbau Moore trockengelegt werden und dabei werden dann lang gespeicherte Klimagase frei, weil Moore nämlich ein ganz wichtiger Kohlenstoffspeicher sind.
Man muss ja auch dazu sagen, es geht ja vornehmlich um die Hochmoore, ne? Die auch extrem lange brauchen, um diese Biomasse auch anzusammeln. Ne?
Ja, ja, das wächst quasi, muss man sich mal vorstellen, für 1 Millimeter Hochmoor oder Moor braucht man ein Jahr. Das heißt, irgendwie, wenn man so 1 Meter, ist das 1000 Jahre gewachsen, ne? Wenn man 1 Meter Torf abbaut.
Und ganz biologisch gesehen sind es quasi nicht zersetzte Pflanzenteile, ganz viel Kohlenstoff. Und der wird dann eben, wenn die Moore entwässert werden oder dann sogar, also entwässert passiert auch viel, damit man die Fläche nutzen kann für die Landwirtschaft. Also da sind ganz, ganz viele Moore. Man kann sogar in Zahlen nennen, 95-98% aller Moore in Deutschland sind zerstört. Das ist eine gigantische Fläche, also nicht nur für den Torfabbau, aber auch viel. Und das ist natürlich das größte Problem, wenn man das sogar noch abbaut, dann wird noch mehr frei. Aber auch durch die Entwässerung für Siedlungsbau, aber vor allem auch durch die Landwirtschaft, ist das ein Riesending, was das Klima angeht, um jetzt mal so einen kleinen Wert zu geben. Also 3% der Landesfläche haben wir noch an Mooren. Die speichern 30% des gesamten, also auf der Welt, 30% des gesamten terrestrischen Kohlenstoffs. Also doppelt so viel wie alle Wälder weltweit zusammen. Das muss man sich mal vorstellen.
Und vielleicht kann man da noch ergänzen, nicht nur in Deutschland sind die Moore zerstört, das ist ja schon weitgehend passiert, aber viel unserer Blumenerde wird eingeführt. Also der Torf wird eingeführt und dann hier gemischt. Und das kommt dann aus dem Baltikum oder aus Russland. Das heißt, wir tragen, wenn wir torfhaltige Erde benutzen, tragen wir auch dazu bei, dass woanders Moore zerstört werden. Und das muss man sich auch überlegen. Und man kann es im Garten und auch auf dem Balkon super ersetzen. Im Erwerbsgartenbau ist es noch nicht so einfach, aber da arbeiten wir alle dran, an Ersatzstoffen. Aber im Hobbygartenbau kann man das wirklich super weglassen.
Und dazu passend ist unser heutiger Sponsoring-Partner.
Jetzt kommt Werbung.
Ja, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, was der Torf für das Klima bedeutet. Also eine unfassbar wichtige Wirkung für uns, für die ganze Biodiversität. Und ich weiß nicht, Martin, bist du gerne mal im Moor unterwegs?
Sehr gerne. Also wenn ich mal die Chance habe. Also ich liebe ja Hochmoore. Das ist eine ganz besondere Stimmung. Abgesehen natürlich von den Arten, die man dort finden kann. Also ich bin ja fleischfressender Pflanzenfan. und ich mag natürlich auch die Vogelwelt. Und das hat schon was Cooles, Mystisches.
Und diese Moore müssen wir erhalten. Torf gehört also nicht in die Blumentöpfe, sondern ins Moor für die Artenvielfalt und für die CO2-Speicherung.
Ja, und vor 22 Jahren war Neudorf das erste Unternehmen, das bundesweit ein Sortiment an rein torffreien Erden angeboten hat. Und das bauen sie auch bis heute immer noch weiter aus. Neudorf kennt sich also aus mit dem Thema. Aus Überzeugung verzichten sie auf Torf, denn die Unternehmensphilosophie lautet, möglichst nachhaltig zu agieren.
Heißt, Inhaltsstoffe hinterlassen möglichst wenig Spuren in der Natur. So ist ihre Philosophie. Und darum verwenden sie in ihren Neudohum-Erden vor allem Grüngutkompost aus kommunaler Sammlung, also kein Biomüll, sondern Ersatzstoffe, die naturverträglich sind, wie auch zum Beispiel Holzfasern oder Rindenhumus.
Ja, und wir als NABU sind langjähriger Partner der torffreien Neudorf-Erden. Das seht ihr auch an unserem NABU-Label auf den Produkten. Und macht auch ihr zu Hause mit beim torffreien Gärtnern. Mit dem Code NABU15 erhaltet ihr nämlich 15% Rabatt im Neudorf-Online-Shop shop.neudorf.de, wenn ihr dort torffreie Erden kauft.
Die Aktion läuft bis zum 30.04. und jede Person kann diesen Rabattcode einmal anwenden. Und was wirklich großartig ist, Neudorf spendet zusätzlich 15% pro Kauf der Erden an den NABU und damit direkt in den Moorschutzfonds für die Renaturierung der Moore.
Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut doch mal vorbei bei neudorf.de, bei Social Media und natürlich bei dem Neudorf-Podcast einfach natürlich Gärtnern.
Ende der Werbung. Ja, Gärten sind extrem wichtige Lebensräume. Und Melanie, was finden Vögel oder andere Tiere im Garten denn so spannend?
Also erstmal muss man sagen, Gärten sind deswegen so wichtige Lebensräume, weil unsere umgebende Landschaft so ausgeräumt ist. Das heißt, das hatten wir vielleicht früher, als es noch viel mehr Strukturen, Hecken gab und Blühflächen, nicht so sehr, dass Vögel in die Gärten kamen. Aber jetzt ist es so und auch andere Tiere, also zum Beispiel der Igel, der ist mittlerweile mehr in Gärten anzutreffen oder im Siedlungsraum als in der freien Natur. Der Vorteil an Gärten ist, dass sie, wenn sie naturnah gestaltet sind, Nahrung und Lebensraum bieten. Und das heißt, das ist schon das erste Wichtigste, was wir machen müssen, um die Tiere in den Garten zu holen, nämlich viele heimische Pflanzen, also für Futter für Insekten zu sorgen und Beeren und Samen für Vögel bereitstellen. Außerdem sind ganz viele Mini-Lebensräume wichtig. Das finden alle Tiere toll, also nicht nur Vögel. Dazu gehören zum Beispiel Hecken, Sträucher oder Singwarten für Vögel. Die sitzen ja gerne und singen auf hohen Bäumen. Oder
kleine Sandbadestellen.
Sandbadestellen.
Habe ich neulich gemacht.
Genau, oder Totholzhaufen, Laub im Garten, solche Dinge.
Mhm. Das hat gerade auch schon gesagt, durch die ausgeräumte Landschaft sind Gärten einfach extrem wichtig geworden. Hast du da nochmal so eine Zahl? Wie kann man sich das flächenmäßig vorstellen? Weil ich, wenn man so eine Google Maps Karte, dann sieht man ja ganz viele hier Kleingarten und da Häuser und da auch ein bisschen grün. Hast du da eine Zahl für uns?
Also in Deutschland, man sagt so ungefähr geschätzt, gibt es 17 Millionen Gärten insgesamt und 1 Million davon sind Kleingärten. So rund. Und wenn man so eine, das ist schon mal eine sehr, sehr große Zahl. Und wenn die so im Durchschnitt 400 Quadratmeter groß sind, das ist wirklich eine geschätzte Zahl, dann sind das schon so 680.000 Hektar. Mhm. Und im Vergleich kann man sagen, unsere ganzen Naturschutzgebiete an Land, die haben 1.500.000 Hektar ungefähr. Das heißt, die Gärten haben schon eine sehr große Fläche. Mhm. Das ist schon eine sehr große Relevanz. Genau weiß man das nicht, wie groß diese Flächengärten sind. Also ich zumindest kenne ich keine Untersuchung, die das wirklich flächengenau untersucht hat. Aber wir können davon ausgehen, dass das schon sehr bedeutsam ist.
Schon eine Menge Fläche. Und wenn man noch bedenkt, ich habe leider weder noch, aber das geht ja auch in die Vertikale. Also Leute, die einen Balkon haben, also ich glaube, das sind auch, ich habe mal gelesen, über 50 Millionen Balkons in Deutschland. Also da kann jeder auch auf dem Balkon was tun. Also diese Folge ist nicht nur für Leute mit Garten, sondern auch im Balkon, da kann man wichtige Trittsteine und kleine grüne Blühbereiche für Insekten und Vögel schaffen.
Genau, das ist total wichtig. Also auch in der Stadt, auch auf jedem kleinen Fensterbrett kann man was für Vögel und für Tiere tun. Natürlich auf dem Balkon kommen dann die, die fliegen können. Ne?
Mhm. Ja.
Igel kommen da nicht hin.
Und es kommt natürlich auch nicht jeder Vogel in den Garten. Also ne, so Offenlandarten wie die Feldlerche oder der Kiebitz, der wird jetzt nicht irgendwie auf dem Balkon sitzen. Limikolen, also so Wartvögel. Also da muss man schon einen sehr krassen Garten für haben. Und Enten, wobei Enten, hat ein Freund von mir neulich ein Bild geschickt, der hat eine Stockente bei dem auf dem Balkon gebrüht.
Das passiert ja immer öfter, ja. Ne? Mhm. Weil sie an den Gewässern kaum noch irgendwie ruhige Stellen zum Brüten finden. Du hast es ja schon gesagt, Melanie, man hilft vor allem, indem man heimische Pflanzen verwendet, die dann wiederum den Insekten helfen und dann natürlich auch den Vögeln. Und in der Beziehung habe ich mal eine neue Fake- oder Faktfrage für euch.
Runde zwei.
Runde zwei, nämlich, wenn Blaumeisen nicht gerade kleine Insekten wie Blatt- und Schildläuse als Nahrung finden, dann fressen sie im Frühjahr auch gerne an Blüten. Was denkt ihr, ist das korrekt oder ausgedacht?
Für sowieso Loris, die Pollen fressen. Ich meine, ich habe das mal gehört. Also vor allem Spinnen und Raupen spielen eine extrem große Rolle zu der Zeit. Ich kenne das immer ganz viel, wie die so leere Halme, so hohle Halme nach überwinternden Insekten auch durchsuchen. Pollen? Die da so, ich weiß es.
Pollen sind ja sehr eiweißreich, ne?
Ja, wäre clever.
Also das werden ja Bienen sammeln, Pollen. Mhm. Genau ja. Deswegen.
Nektarvögel und Loris und.
Bei den Meisen weiß ich nur, dass sie Samen, also eiweißreiche Samen fressen, sozusagen, und suchen fettreiche. Aber ja, jetzt.
Also ich sag Fakt.
Fakt. Ja, es ist tatsächlich ein Fakt. Und man muss ja auch sagen, das Frühjahr ist ja oftmals noch ein bisschen entbehrungsreich, ne? Also die Insekten sind vielleicht noch nicht ganz so aktiv oder haben sich noch nicht fortgepflanzt. Und Blaumeisen wurden in der Tat schon dabei beobachtet, wie sie Blütennektar trinken oder an Blüten gehen. Und das aber nicht an jede Blüte, sondern zum Beispiel an Weiden. Wir kennen das also von den Weidenkätzchen oder ich weiß nicht, wie sie andernorts auch genannt werden, aber die sind ja eine wichtige Nahrungsquelle für viele Wildbienen, Hummeln und so weiter im Frühjahr. Und auch Blaumeisen nutzen diese anscheinend.
Weiden gehören zu den wichtigsten Pflanzen, weil die sehr, sehr früh blühen, genau.
Also wenn ihr die Möglichkeit habt, also ich glaube gerade jetzt zur Frühjahrszeit gibt es ja oft solche Bündel mit Weidenzweigen, die könnt ihr dann auch bewurzeln lassen und theoretisch in euren Garten pflanzen.
Ja, ihr müsstet ein bisschen aufpassen, was es für eine Weide ist, weil die können unter anderem sehr groß werden.
Ja, das stimmt.
Es gibt sehr viele Weidenarten, ne? Aber wo wir gerade beim Thema sind, was würdest du empfehlen? Welche Pflanzen generell, aber auch vielleicht konkrete Tipps sollte ich im Garten pflanzen, wenn ich der Natur helfen möchte?
Also erstmal ganz viele verschiedene. Also Pflanzenvielfalt ist echt das Rezept, ne? Also je mehr, dann hängt es vom Platz ab, den ich habe. Ich habe vorhin Bäume gesagt zum Beispiel. Also einen Baum muss man dann gucken, ne? Habe ich überhaupt Platz für einen Baum? Weil wenn man einen Baum haben will, zum Beispiel einen Obstbaum, ist eine super Idee. Brauche ich aber dann den Platz im Garten dafür. Das heißt, wenn ich wenig Platz habe, dann heimische Sträucher. Und dazu gehören zum Beispiel der gemeine Schneeball oder Wildrosen sind ganz super, weil die eben sowohl Blüten haben für Insekten als auch eben dann hinterher die Früchte. Oder
Wildrosen sind nicht die gefüllten Rosen, ne, sondern...
Wildrosen sind tatsächlich ungezüchtete heimische Wildrosen. Es gibt ja dann auch, die später dann eingeführt wurden, das sind dann Teerosen oder ja gezüchtete Rosen. Und da kommen aber weniger Tiere dran. Mhm. Also man hat Untersuchungen gemacht, dass heimische Wildrosen viel mehr Insekten anziehen. Und die gezüchteten Gartenrosen, die wir sonst im Garten haben, die ziehen weniger an. Und was du jetzt sagst, genau, möglichst ungefüllt, weil die gefüllten, die sind so dicht, da sind dann die Staubblätter zum Beispiel weggezüchtet worden.
Das muss man sich mal vorstellen. Der Mensch hat über die Jahre die Staub, also das, was Pollen gibt und für die Pflanzenvermehrung sorgt, weggezüchtet, dass das auch so Kronen, Blütenblätter werden. Mhm. Also da findet, erstmal, wenn es keine heimische Art ist, sind die Tiere nicht daran gewöhnt, sehen das nicht als ihr natürliches Nahrungsspektrum, sind nicht angepasst an diese Pflanze. Und bei diesen gefüllten Blüten, die sehen zwar auch schön aus, aber da finden sie dann letztendlich einfach nichts oder wenig.
Sie kommen auch nicht rein. Ne? Also Insekten haben auch einfach ein mechanisches Problem. Mhm. Die kommen da einfach nicht rein. Deswegen offene Blüten ganz wichtig und heimisch. Das sind Pflanzen, das ist immer so die Frage mit dem Wort, ne? Heimisch, gebietsheimisch. Also das sind Pflanzen, die sich eigentlich nach der letzten Eiszeit bei uns entwickelt haben. Und wir haben unglaublich viele heimische Pflanzen. Ich glaube irgendwie 9500 Stück, die kennen wir nur nicht mehr so richtig. Das, was wir im Baumarkt finden, ist eben nicht heimisch, oft nicht. Es sind gezüchtete. Und davon können wir schon mal ausgehen, dass die grundsätzlich unseren heimischen Insekten, die sich ja einfach mit unseren Pflanzen entwickelt haben, die sind auf die angewiesen. Es gibt ein paar, zum Beispiel unsere Honigbiene, das ist ja eine Zuchtform oder ein Haustier. Ein Haustier sozusagen, die ist relativ wahllos, was ihre Ernährung angeht. Die geht auf ganz, ganz viele Blüten. Aber es gibt tatsächlich Insekten, die sind hochspezialisiert und die brauchen dann ganz bestimmte Blüten. Die haben das manchmal auch im Namen, zum Beispiel die Glockenblumen-Scherenbiene.
Schöner Name.
Die sucht nur Pollen an Glockenblumen. Wenn ich keine Glockenblumen habe, dann habe ich auch diese Scherenbiene nicht. Ne? Und zum Beispiel auch bestimmte Faltertypen, so wie der
Schwalbenschwanz.
Der Schwalbenschwanz, genau, gutes Stichwort. Der sucht als Falter an vielen Blüten Nektar, aber die Raupe, die frisst nur an der wilden Möhre oder an Doldenblütengewächsen. Das heißt, wir müssen Pflanzenvielfalt, habe ich schon gesagt, und wir müssen Raupenfutterpflanzen haben, wir müssen Pflanzen haben, die blühen, die meisten Insekten fressen an Blättern. Also es geht nicht nur darum, die Blütenpflanzen, das ist ganz wichtig, sondern wir müssen quasi an das ganze System denken. Und wenn wir Insekten im Garten haben, dann helfen wir allen anderen Tieren, weil die nämlich Insekten fressen.
Ja.
Also sowohl der Igel als auch die Vögel.
Schön finde ich immer, also wenn ich einen Garten hätte, ich würde mir zum Beispiel auch eine Ecke nur mit Brennnesseln machen. Also das wäre mein Traum. Brennnesseln sind ja super unbeliebt, aber ich weiß nicht für wie viele Schmetterlingsarten die Futterpflanze.
Das ist ein sehr genügsamer Garten, Dauerbeste.
Wobei die Brennnesseln sind jetzt nicht so, die findest du halt zum Glück nur, das ist nämlich das nächste Problem, dass unsere Landschaft so überdüngt ist. Mhm. Brennnesseln haben da kein Problem. Die Brennnesseln müssen wir auch nicht im Garten ansiedeln unbedingt, weil wir die noch finden. Andere Pflanzen haben es viel, viel schwerer, die zum Beispiel auf trockene, nährstoffarme Lebensräume angewiesen sind. Und das ist etwas, was wir im Garten super schaffen können. Und gerade hier im Brandenburger Sand kann man toll diese ganzen Bergsandglöckchen und Sandnelke und solche Dinge nutzen. Guckt einfach, was bei euch in der Landschaft wächst. Mhm. Geht in Naturschutzgebiete, also immer auf dem Weg bleiben, aber guckt, was da vorkommt und dann nutzt das auch im Garten, weil das passt zum Standort. Da müsst ihr auch nicht groß wässern oder so. Das heißt, ihr müsst die Pflanzen nicht so stark pflegen und dann kommen auch die heimischen Insekten.
Jetzt ist es ja so, man kennt sich vielleicht ein bisschen aus mit Pflanzen oder hat gar keine Ahnung und geht in den Baumarkt oder ins Internet und möchte gerne heimische Pflanzen erwerben. Wie macht man das denn am besten? Ich meine, es gibt ja eine schiere Anzahl an heimischen Pflanzenarten. Wie unterscheidet man die von nicht heimischen? Was sind gute Bezugsquellen? Hast du da ein paar Tipps für die Zuhörenden, wie man da am besten rangeht?
Na, der Baumarkt, der Gartencenter sind es leider nicht. Mhm. Oft steht dann auch sowas wie bienenfreundlich dran. Auch solche Labels sind immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil wir eben auch nicht nur auf die Bienen gucken. Das habe ich ja gerade erzählt. Gute Quellen gibt es im Internet. Also im Fachhandel müsste man auf jeden Fall gucken. Also bei der lokalen Gärtnerei mal fragen, was die so an heimischen Wildstauden zum Beispiel haben. Es gibt mittlerweile Initiativen, die sich darum kümmern, dass Wildstauden wieder mehr produziert werden. Heimische Wildstauden, danach solltet ihr fragen. Eine gute Quelle ist das Internet. Und die einfachste Möglichkeit ist auch einfach mal in eurem Garten das wachsen zu lassen, was kommt und zu beobachten, was es ist. Also letztlich muss man sich ein bisschen mit Pflanzen beschäftigen so und einfach mal bestimmen, die App rausziehen und dann gucken, was ist das? Und weil du gefragt hast, wo finde ich eigentlich raus, ob das heimisch ist oder nicht? Also das Bundesamt für Naturschutz hat eine super Webseite, kann ich nur empfehlen. FloraWeb heißt die, floraweb.de. Da wird zu jeder Pflanze gesagt, ob sie heimisch ist oder nicht. Da könnt ihr einfach nachgucken.
Und wir werden euch natürlich auch Pflanzlisten verlinken. Also der NABU, verschiedene Verbände haben da schon Listen zusammengestellt von guten Sträuchern, von Stauden, die sich eignen, von Pflanzen, die für Insekten wertvoll sind. Also da werden wir euch reichlich was verlinken. An der Stelle aber auch gesagt, wenn ihr auch mal eine nicht heimische Pflanze habt, ist es auch in Ordnung. Ne? Also jetzt nicht jede nicht heimische Pflanze ist gleich schlecht, sondern es gibt auch einfach wunderschöne Pflanzen, die man sich gerne in den Garten stellt und es ist auch völlig in Ordnung.
Genau, also ihr könnt natürlich eure Lieblingspflanzen im Garten belassen. Aufpassen müsst ihr bei invasiven Pflanzen, invasiven Neophyten. Also es gibt sowas wie Echinacea zum Beispiel, ist ein Neophyt, kommt aus Nordamerika, ist eine Präriestaude, wird auch angeflogen von Insekten. Könnt ihr auch halten, weil die ist auch eine schöne Pflanze. Aber es gibt Pflanzen, zum Beispiel die kanadische Goldrute ist ein invasiver Neophyt oder auch der japanische Staudenknöterich. Den würde man sich sowieso nicht aktiv in den Garten setzen, glaube ich mal. Die wird man nämlich nicht wieder los. Mhm. Und die gehen auch über einen Gartenzaun in die freie Natur. Und diese Pflanzen werden als invasive Neophyten bezeichnet. Und die sollte man auf gar keinen Fall in den Garten holen aktiv und möglichst deswegen auch keine Gartenabfälle aus dem Garten in die freie Natur packen. Das ist ganz wichtig, damit man diese Pflanzen nicht noch weiter verbreitet.
Ja, sehr wichtiger Punkt. Sehr gut. Ich habe noch eine Frage. Jetzt haben wir über die Pflanzlisten gesprochen oder verschiedene Arten, heimische Sachen. Was ist mit Gift und solchen Dingen? Ne? Das, natürlich sind wir dagegen, das einzusetzen. Aber zum Beispiel, ich habe auch einen Garten mit meiner Kindergruppe. Da gucken wir auch immer, was da so von verschiedenen Schnecken ist. Und das ist auch cool. Aber darauf jetzt meine nächste Frage. Ich kriege natürlich auch ständig eine Frage zu hören. Ja, ich habe so viele Schnecken. Was mache ich denn dagegen? Also wie kann man naturfreundlich dieses Problem angehen, in Anführungsstrichen?
Also Gift grundsätzlich im Garten sollten wir wirklich unterlassen. Da gehört auch Schneckenkorn dazu tatsächlich. Da gehören aber auch andere Pflanzenschutzmittel dazu. Genau, die besten Helfer, also gegen Schnecken, aber auch gegen andere Sachen, Blattläuse zum Beispiel, ne, ist ja auch immer so ein Punkt, sind Tiere, sind die Fraßfeinde, die Fressfeinde. Das sind zum Beispiel Vögel, Igel, aber auch Kröten, Blindschleichen und Glühwürmchen zum Beispiel.
Ja, das ist verrückt. Die saugen Schnecken aus. Das ist so verrückt.
Ja, die injizieren Gift, habe ich gelesen. Ja. Und diese Larven, die gehen wirklich auf Schneckenjagd. Laufkäfer sind auch totale Schneckenjäger. Das heißt, wenn ich viele Verstecke zum Beispiel habe, Laubhaufen, Reisighaufen, wo diese Tiere sich verstecken können, ihnen Lebensbedingungen schaffe, Hecken schaffe, kleine Mauern, also einfach viel Versteck, viele Strukturen, dann kommen diese Tiere in diesen Garten und gehen da auf Jagd. Und dann habe ich auch ein kleineres Problem mit Schnecken. Es gibt natürlich auch noch andere Dinge, die man machen kann. Also grundsätzlich auf Gift verzichten, haben wir schon gesagt. Aber ich kann auch meine Pflanzen stärken. Ich kann zum Beispiel Jungpflanzen vorher anziehen, damit sie ein bisschen stärker sind, schon eine stärkere Haut haben. Und dann sind sie auch nicht so empfindlich gegen Schnecken. Schnecken mögen Feuchtigkeit und verstecken sich gerne. Das heißt, wenn ich gieße, dann morgens gießen, damit es hinterher alles abtrocknen kann. Und ich kann es den Schnecken natürlich auch mechanisch ein bisschen schwerer machen, versuchen mit Schneckenzäunen zu arbeiten. Also es gibt verschiedene Tipps. Ganz verzichten oder ganz werde ich Schnecken nicht los. Denn sie haben auch eine wichtige Funktion im Ökosystem. Also gerade unsere Bänderschnecken und die Weinbergschnecken, die fressen eben auch tote Pflanzenteile, sind ganz wichtige Müllabfuhr- und Aufräumer im Garten. Wenn ich Gift benutze, dann treffe ich meistens auch die und auch die Tiere, die eben diese Schnecken auch fressen. Das muss ich immer im Blick behalten. Genau, und bei den anderen, die halt unseren tollen, leckeren Salat fressen, da müssen wir einfach verschiedene Dinge ausprobieren.
Und die Bierfalle, die bringt es übrigens nicht. Also damit lockt man eher Schnecken aus allen Gärten an und da fallen auch dann nicht alle rein, sondern man erhöht die Schneckenzahl in seinem Garten sogar.
Und was man auch nicht machen sollte, ist Salz verwenden und auch keinen Kaffeesatz.
Das ist fies, ja.
Denn Salz ist ein sehr qualvoller Tod für die Tiere und dann wird es als Pflanzenschutzmittel eingestuft, genauso wie Kaffeesatz und kann eben auch andere Tiere treffen und ist theoretisch genehmigungspflichtig und schadet übrigens auch unseren Pflanzen. Also kein Salz verwenden. Vielleicht sollten wir versuchen, unseren Frieden mit den Schnecken zu machen. Ich weiß, es ist schwer bei dem Schneckenhaar letztes Jahr, aber.
Melanie, du hattest kurz erwähnt, dass Meisen auch Blattläuse fressen, vermehrt. Diesbezüglich will ich noch einen letzten Fake oder Fakt für euch.
Runde drei.
Es geht auch wieder um Meisen. Und zwar, das Gehirn von Meisen schrumpft im Winter, um Energie zu sparen. Fake oder Fakt?
Würde ich jetzt sagen, Fakt.
Also wobei ich kenne das bei Zugvögeln, dass da das ganze Verdauungssysteme und der Magen und Co., also dass das alles die Organe quasi schrumpfen. Übrigens auch bei Rehen, bei Säugetieren im Winter werden ganz viele Organe eingeschränkt. Kannst du mir beim Gehirn? Boah, Gehirn ist natürlich blöd.
Das gesamte Gehirn. Naja, von der Masse.
Ja, ich sag mal Fake.
Okay. Ich sag mal Fakt. Ich bin mal
entspannt. Ja, also es ist ein Fake, weil es genau umgekehrt ist. Also bei amerikanischen Meisen hat man nämlich zeigen können, dass Teile des Gehirns wachsen im Winter. Und zwar nämlich der Hippocampus. Das ist gewissermaßen die Schaltstelle zwischen Kurz- und Langzeitgedächtnis. Und das ist der einzige Teil auch im Gehirn, der tatsächlich zeitlebens Nervenzellen neu bilden kann. Also das ist nicht üblich für das Gehirn normalerweise. Und das passiert deswegen, um Nahrungslager wiederzufinden und auch die Qualität der versteckten Nahrung im Gedächtnis zu behalten. Also auch da, also Meisen sind auch Nahrungsvorratbetreiber, sage ich mal. Also auch im eigenen Garten, wenn ihr viele Strukturen schafft und Nahrung anbietet, dann habt ihr da vielleicht auch denselben Fall, dass Meisen ihre Sachen verstecken und dann durch ein größeres Gehirn alles wiederfinden. Oder das meiste.
Krasser Fakt.
Cool, nicht schlecht.
Toll, die Natur.
Ja, ich würde sagen, wir runden die ganze Sache mal ab. Wir haben ja jetzt sehr viel gelernt, wie wir unseren Garten vogelfreundlicher machen können. Melanie, gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörenden mitgeben möchtest?
Ja, grundsätzlich, ihr müsst nicht euren ganzen Garten umgestalten, aber einfach klein anfangen. Und wir haben ja so ein tolles Projekt gemacht, das heißt Gartenreich, und haben auf unserer Website ganz, ganz viele Tipps zusammengestellt. Das fängt wirklich bei Wildpflanzentöpfen auf dem Balkon an, also um einfach Nahrung zu bieten, und bis hin zur Trockenmauer. Und da könnt ihr ganz viele Anleitungen und auch Do-it-yourself-Anleitungen, Filme einfach mal durchseppen und gucken, was es da so gibt, was zu euch passt, was ihr mögt. Und je mehr Flächen, desto besser.
Hm. Und ich glaube, wichtig ist auch zu sagen, lasst euch nicht frustrieren, wenn Pflanzen mal eingehen. Das gehört immer dazu. Man muss vieles ausprobieren, die Standortgegebenheiten sozusagen herausfinden.
Das ist viel Übung. Also einfach ein bisschen rumprobieren, jeden Meter, den ihr nutzt. Da freut sich die Natur. Und ich finde, du hast es vorhin auch schön gesagt, diese Strukturreiche und was wir als Person zu Hause alles machen können. Wir werden euch natürlich alles verlinken, also sowohl das Gartenreich-Projekt, was Melanie gerade erwähnt hat, als auch, es gibt sogar für, wenn ihr jetzt hier ein Unternehmen seid, dann gibt es sogar, hat der NABU sogar dafür eine Umfeldberatung. Also habt ihr Flächen, die irgendwie naturnah gestaltet werden sollen, da gibt es ja auch oft Gelder für Zuschüsse, dann schaut doch vorbei bei unseren ganzen Links, also nabu.de/Umfeldberatung wäre das, aber wir verlinken euch die Pflanzlisten und alles weitere. Schaut doch gerne mal vorbei und ja, packt an. Jetzt ist die Zeit des Gartens. Es macht Spaß, es bringt was.
Ja, Melanie, vielen Dank, dass du da warst und uns Einblicke in die vogelfreundliche Gartengestaltung gegeben hast. Und wir freuen uns, wenn du uns noch etwas erhalten bleibst hier.
Ich freue mich auch. Hat total Spaß gemacht.
Dankeschön.
Nabu-Gezwitscher.
Ja, wir möchten euch eine Online-Veranstaltung ans Herz legen zum Vogel des Jahres 2025, den wir ja heute schon angeteasert haben, den Hausrotschwanz. Und zwar am 2. April 2025 ab 18.30 Uhr wird es Vorträge zum Hausrotschwanz via Zoom geben. Stefan Bosch wird unter anderem dabei sein vom NABU Baden-Württemberg und er stellt Charakteristika des charmanten Stadtbewohners vor. Und außerdem werden seine Lebensräume, aber auch das Thema naturnahe Garten thematisiert. Katharina Schlüter wird auch noch dabei sein. Sie ist vom NABU-Bundesverband, war auch schon mal zu Gast bei uns im Podcast. Und sie wird sich in ihrem Vortrag zum Thema Vogelschlag an Glas sowie Artenschutz am Gebäude äußern. Und wenn ihr euch dafür interessiert und euch anmelden wollt, dann könnt ihr das gerne tun unter nabu.de/seminar-hausrotschwanz.
Und noch eine weitere News in eigener Sache. Es gibt, endlich wieder eine reingezwitschert Live-Exkursion. Und zwar sogar diesmal Fiet Vogelphilipp, also ein sehr sympathischer Mann aus Bayern, der beim LBV arbeitet und auch Autor ist des neuen Buches Vögel bestimmen mit den Ohren. Wir sind sehr gespannt. Und zwar in Berlin am 5.4., das ist ein Samstag. Wir starten um 10 Uhr vor dem Bundestag und gehen dann Richtung Tiergarten. Also wer hat, kann gerne ein Fernglas mitbringen. Die Exkursion ist auch kostenlos und wird auch bei bisschen Regen stattfinden, nur wenn jetzt ein Unwetter kommt. Dann gehen wir nicht los. Also wir freuen uns, falls ihr dabei seid. Meldet euch gerne an, das ist nicht verpflichtend, aber dann haben wir ein bisschen besseren Überblick unter vogelpodcast@nabu.de und den Termin findet ihr auch nochmal unter nabu.de/Termine oder in unseren Shownotes.
Und damit kommen wir zur letzten Rubrik des Tages, der Episode, nämlich dem Vogel des Tages, dem Bird of the Day. Und den beginnen wir wie immer mit einer kleinen Audiodatei, die uns jetzt Fabian kredenzen wird. Anders als sonst kein Gesang, sondern ein Ruf. Melanie, möchtest du vielleicht mal raten oder vielleicht schon mal vorwegnehmen, was es für eine Art sein könnte?
Also ich würde sagen, es ist eine Amsel.
Hervorragend.
Nicht schlecht. Genau, das ist eine Amsel. Das ist der, ja, der sogenannte Meckerruf. Der ist, glaube ich, vielen Stadtbewohnenden bekannt oder auch Gartenbesitzerinnen. Ja, das zeigt an, die Amsel ist erregt. Das ist das sogenannte Zetern. Gerade wenn sie dann auf der Flucht ist, also dabei wegfliegt, dann hört man dieses ja, Zetern, was vorher und auch nachher durch eine Tack-Tack begleitet wird. Und ja, die Amsel ist bekannt für ein großes Rufrepertoire. Sie hat zum Beispiel auch ja, Warnrufe für verschiedene Gefahren. Und zum einen gibt es da diesen Ruf bei Gefahren von oben und der klingt so. Sehr hochfrequent. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das alle hört.
Ganz spannend. Den verstehen auch andere Vogelarten. Also wenn dieser Ruf kommt, dann gucken sie nach oben und verstecken sich, bringen sich in Sicherheit. Und es ist eine tolle Möglichkeit, auch selbst Sperber oder Habicht oder wer da auch immer kommt, zu entdecken.
Genau. Und bei Bodenfeinden ist es übrigens das Tack-Tack, was man auch beim Zetern gehört hat. Das ist typisch für Bodenfeinde. Vielleicht noch kleine Side-Note. Die Amsel war... oder ist der häufigste Gartenvogel bei der Stunde der Gartenvögel. Also in 9 von 10 Gärten wird die Amsel gesehen.
Die Amsel war zuletzt auch recht doll betroffen von dem Mosutu-Virus, das seit 2010 in Deutschland ist. Das ist ursprünglich aus Afrika. Und es sind vor allem Amseln betroffen. Also ganz, ganz selten mal andere Arten. Die Vögel sind dann sehr apathisch und sterben oft nach wenigen Tagen. Und der Endwirt ist eben der Vogel, die Amsel. Und Übertragung wird das durch die Mücke. Und auch da, also diese Krankheit ist nicht überstanden, die wird zwischendurch mal besser. Die Vermutung, ob es vielleicht einzelne Immunitäten gibt. Aber da wollen wir auf jeden Fall weiter beobachten, wie das sich verhält. Falls ihr eine kranke oder tote Amsel findet, dann guckt doch mal vorbei unter nabu.de/usutu. Da gibt es nämlich auch ein Meldeportal, gibt es mehr Infos. Und dann können wir die Sache ein bisschen genauer beobachten.
Hast du noch ein kleines Buchkapitel für uns, Fabian, bevor wir die Amsel verabschieden?
Ja klar, habe ich das.
Also wie üblich... Herr Karwinkel blättert im Buch, sucht die entsprechende Seite, hat sich schon alles markiert und liest uns jetzt was vor?
Teilzieher. Während die meisten Amseln ganzjährig bei uns sind, ziehen einige Populationen, vor allem Jungvögel, zum Überwintern nach West- und Südeuropa. Sogar innerhalb einer Brut können einige Geschwister Zug und andere Standvögel sein.
Mhm. Sehr schön.
Lesestunde vorbei.
Und mit dem klassischen Gesang der Amsel beenden wir diese Rubrik. Und wenn ihr mehr über die heutige Folge lesen und erfahren möchtet, dann schaut doch mal bei Instagram vorbei, beim NABU-Bundesverband. Da werden wir euch noch mehr Informationen geben.
Und an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Melanie, an dich, an deine Expertise. Schön, dass du heute dabei warst.
Hat mich total gefreut.
Ja,
und ich habe auch viel gelernt.
Ja, schön. Und wir wünschen uns allen einen schönen, blühreichen ja, Frühling.
Frühling, auf in den Frühling. Den können wir alle gebrauchen, glaube ich.
Denke ich auch. Also, ich hoffe, ihr hattet da draußen auch eine schöne Zeit. Genießt die Sonne, genießt die Blüten. Und wenn ihr möchtet und Zeit und Raum habt, dann macht doch gerne ein bisschen was im Garten für unsere Vögel, für unsere Natur. Die kann es dringend gebrauchen. Und was ihr auch machen könnt, aktiviert das Glöckchen für unseren Podcast. Abonniert
immer
uns,
gut.
Schreibt uns, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Wünsche habt, unter vogelpodcast@nabu.de.
Wir hören uns beim nächsten Mal und freuen uns. Bis dahin.
Bald. Tschüss.
Ciao.
Das war Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen. Thank you.